Diese Folge von Kurvendiskussion wird dir präsentiert von FC Moto, deinem Onlineshop für Motorradbekleidung und Zubehör.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, hier kommt Teil 2 unserer 30 Jahre Entwicklungsfolge, die wir jetzt spontan aufgetrennt haben. Kurze Rückschau: In der ersten oder in Teil 1 haben wir schon über Fahrelektronik gesprochen und wir sind nur dazu gekommen, das Thema Chassis anzureißen. Und das wäre jetzt zeitlich etwas ausgeartet. Deswegen, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann hört nochmal rein. Ich verlinke euch die auch nochmal, weil wir machen jetzt hier in der Aufnahme tatsächlich nahtlos weiter mit dem Thema Fahrwerk. Und da ist für mich jetzt, abgesehen davon, dass ich mal davon ausgehe, dass Federelemente einfach allgemein wahrscheinlich besser und vielleicht auch ein bisschen leichter geworden sind, ist für mich eigentlich die spannendste Innovation die elektronische Fahrwerkseinstellung und eben mittlerweile auch die dynamische, die sich vollkommen, also du setzt dich drauf und das Fahrwerk stellt sich Vorspannung komplett auf dein Fahrergewicht ein und während der Fahrt ändert sich es auch.
Ja.
Ich schaue Richtung Carsten.
Ja, okay. Klaas hat da angefangen, glaube ich, mit BMW K1200, so mit ESA 2004, meine ich. Da gab es einfach nur zwei verschiedene Modi für die Dämpfungsabstimmung. Und die konnte man halt einstellen oder verstellen. Und dann gab es halt unterschiedliches Dämpfungsverhalten. Aber ab 2013, meine ich, war es die Ducati Multistrada mit dem Skyhook-Fahrwerk, so quasi, eines der ersten semi-aktiven Fahrwerke, die dann, sag mal, beim Überfahren.
Kam nicht sogar noch die Aprilia davor? Es gab doch mal so eine ominöse Aprilia-große Reise Enduro, die auch
die Capo Nord.
War das noch als 1200er dann?
Kann sein, aber die.
Und ich meine, die war sogar noch davor. Das war, glaube ich, die hatte auch schon ein elektronisches Fahrwerk.
Die Ducati war vielleicht so, sag mal, eine, die halt weit verbreitet war und wo man halt einen intensiveren Test drüber gemacht haben. Also vielleicht kamen die auch
mit einer anderen Relevanz heutzutage.
Ja, genau.
Aber für die Chronistenpflicht wollte ich das jetzt nochmal sagen.
Vielleicht hast du da recht, ja. Mir ist die halt irgendwie eingefallen, weil da war ich damals mit Peter Mayer unterwegs und da ging es gerade drum, wenn man jetzt auf so einer Schlechtwegstrecke fährt, merkt man das, dass diese Fahrwerksabstimmung sich schon während dem Einfedervorgang da verändert und die Ventile arbeiten halt so schnell, dass es halt während dem Einfedervorgang sich schon anpassen kann. Und ich glaube, da ist halt die Entwicklung total reingeflossen. Und bis hin zu jetzt aktuell den Fahrzeugen, die halt Niveaurig oder halt adaptive Fahrzeughöhe einstellbar sind, also die dann diese
reduzieren. Das ist so das Neueste eigentlich. Das ist
der neueste Gag.
Ja, oder dass sich dann das Motorrad absenkt, wenn du dich draufsetzen willst und dann wieder auf Fahrhöhe. Bei Harley gibt es das ja auch.
Nee, das hatte ich ja gemeint, aber das hat ja mittlerweile sogar
bei der KTM, GS hat es.
Triumph hat sogar auch. Also das ist aktuell auch so, klar, man fährt unter eine gewisse Geschwindigkeit, dann senkt sich's ab, damit man da ein bisschen nicht umfällt, weil man mit den Füßen vielleicht nicht runterkommt. Und da ist viel Entwicklung reingegangen. Oder halt so Geschichten wie Anti-Dive, als wenn man stark bremst, dass halt dann die Dämpfung stark zumacht, dass man auch diese ganze, diese dynamische Radlastverteilung ein bisschen reduziert, dass nicht so das ganze Gewicht nach vorne schwingt und dann so einen Impuls gibt, wo sich das Fahrzeug halt aufstellen kann. So, das sind so die Entwicklungen, also.
Ja, oder man verbaut gleich so eine Achsschenkellenkung wie Bimota. So kann man das Thema auch lösen.
Yamaha GTS.
Ja, noch davor, ja. Aber wir hatten ja mal einen Bimota Tesi H2 im Test. Und die hatte dieses Achsschenkellenksystem und da ist ja auch das ein großer Effekt davon, dass sich das deutlich weniger einfedert beim Bremsen und führt dann ja dazu, dass es handlingmäßig nicht so gut ist, aber sehr stabil gebremst hat.
Soll es bei BMW ja auch geben, René.
Genau.
Auch das gibt es, ja, korrekt. Mir ist zuerst Bimota eingefallen.
Ja, dir fallen immer erst die Exoten ein.
Die Aprilia Capo Nord 1200 zuerst einfielen.
Ja, also da muss ich aber auch sagen, dieses Thema elektronisches Fahrwerk, so früher aus meiner damals auch noch Leserperspektive, da habe ich immer gedacht, ja, ist ja alles schön und gut, aber so auch ähnlich wie ABS, ja, ist ja teuer und ist ja schwer und wer braucht denn das? Und da muss ich auch sagen, ich bin da komplett geläutert, weil ich ehrlich gesagt auch oft ein bisschen einstellfaul bin. Mhm. Und wenn ich es halt habe, dann stelle ich es halt tatsächlich auch die Vorspannung auch richtig ein und spiele halt auch während der Fahrt mit der Dämpfung. Und dann merkst du halt auch die Unterschiede und dann ist es auch schön, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und wenn du hier mit dem Hakenschlüssel.
Da kommst du gar nicht dran, teilweise, weil du musst Federbein vorher ausbauen.
Also ich glaube,
manchen Fahrzeugen kommst du ja nicht mal an die Vorspannung dran. Also du hast alles zugebaut und gerade bei so, ich sage jetzt mal, chinesischen Modellen.
Ach so. Ja, ich hatte es bei der Honda Transalp, bei unserer Dauertest-Transalp mal probiert und da ging es schon. Aber da habe ich schon auch gemerkt, klar, fehlt vielleicht auch ein bisschen die Übung, aber da habe ich mich schon echt schwer getan, da ein bisschen.
Ja, also ich denke, das Entscheidende ist, dass es halt viel, viel niederschwelliger ist. Ne? Und dann ist man natürlich auch viel bereiter, das irgendwie zu machen, wenn du halt erst einen Hakenschlüssel rausgraben musst und dann musst du den kompliziert irgendwie da ans Federbein bringen, falls es überhaupt geht und so. Und das ist ja alles nervige Arbeit, da machst du dir noch vielleicht die Finger kaputt oder so. Und ich denke, allein deswegen werden, glaube ich, sehr viele Leute sich mit so ernsthafter Fahrwerkseinstellung nicht groß beschäftigen. Ne?
Ich denke auch, da heiligt der Zweck die Mittel ein bisschen. Und wenn man dann sagt, dass wenn diese automatische Einstellung dafür sorgt, dass die Leute halt mit korrekter Vorspannung und allem Möglichen unterwegs sind und nicht mit völlig falschem Fahrwerkssetup um die Gegend fahren, ist das ja eine gute Sache eigentlich. Also und auch da, gerade als Gebrauchtkäufer hast du ja wie beim ABS oder so, oft hast du ja gar nicht die Wahl und dann ist es halt an Bord und dann ist es gut und
Was da vielleicht auch noch ganz interessant wäre, also auch so eine subjektive Wahrnehmung jetzt so aus meiner Testerfahrung der letzten 11 Jahre sind es jetzt. Ich meine, also ich weiß nicht, ob das jetzt nur so eine subjektive, nur meine Erfahrung ist, aber ich meine mich noch zu erinnern, dass so diese frühen Systeme mit semiaktiven Fahrwerken häufig dadurch aufgefallen sind, dass das zwar ganz anständig funktionierte, aber dass die auffällig so das Feedback geschrumpft haben. Also dass es sich immer so ein bisschen indirekt angefühlt hat. Und diesen Eindruck hatte ich relativ häufig so in den ersten Jahren und den habe ich heute eigentlich gar nicht mehr so bei Motorrädern mit elektronischen Fahrwerken. Aber dass das oft auf Kosten so der Direktheit und der Rückmeldung so gerade von vorne irgendwie so ging. Ich weiß jetzt nicht, ob Carsten mit seiner viel, viel größeren Erfahrung das bestätigen kann, aber das war so ein Eindruck, den ich früher immer hatte bei vielen solchen Systemen.
Ich denke, da liegst du nicht ganz unrecht und vor allen Dingen jetzt mit so hochwertigen Öl ins Fahrwerken an irgendwelchen Supersportlern, die eh schon gut ansprechen, dann Elektronik zu verbauen, da hat man halt einfach das erstmal gleiche Gefühl vom Ansprechverhalten, was gut ist und kann trotzdem die verschiedenen Modi testen.
Ja. Carsten, kann man trotzdem auch so, wenn wir jetzt wieder diese 30 Jahre nehmen, kann man trotzdem auch sagen, dass so die durchschnittliche Qualität der Federelemente und so das durchschnittliche Feedback, was du so hast, dass das besser geworden ist, auch bei günstigen Motorrädern?
Also ich würde mal sagen, auch wie vorher mit dem Gewicht ein bisschen, vor 30 Jahren waren die Fahrwerke auch, ich will nicht sagen schlecht, aber vielleicht von der Abstimmung her nicht perfekt für das Fahrzeugkonzept getroffen. Mhm. Es gab vielleicht auch Umlenkungen, die nicht so gut funktioniert haben, jetzt am Federbein hinten. In den letzten Jahren ist es optimiert worden von der Geometrie und von allem, dass es von daher mal passt und vom Ansprechverhalten tendenziell war es früher eher mit viel Geldeinsatz möglich, also mit teuren Fahrwerken. Und das ist bei den einfachen Fahrwerken, würde ich schon auch sagen, besser geworden.
Mhm. Okay. Ja, würde ich jetzt auch eher so Richtung Motor, wir haben es eh schon erwähnt, gerade bei der Speed Triple, wenn wir mal dieses große Kapitel Motoren, vielleicht auch Leistungen, nochmal aufmachen. Mhm. Was du schon angesprochen hast, auch René, das fällt natürlich als allererstes auf, dass du teilweise eben massive Leistungssteigerungen hast und man eben vor 20 Jahren teilweise noch ein 170 PS Naked Bike halt ein richtiger Aufreger war so. Mhm. Und heute ist es halt noch völlig normal, dass es unverkleidete Motorräder mit über 200 PS gibt und sowas. Ja,
also da fand auf jeden Fall eine Inflation statt, was das angeht. du willst ja sicherlich auf die Frage hinaus, wie man das so bewerten kann. Oder,
ja, ich weiß noch nicht so recht, worauf ich raus will. Außer, dass man sich einfach schon so dran gewöhnt hat und dass man vielleicht mittlerweile schon in Sphären unterwegs ist, wo Leistung schon im Überfluss vorhanden ist, dass man einfach, dass sich mittlerweile viel mehr diese Sinnfrage noch viel mehr als früher vielleicht.
Ja, ja, klar.
Ich weiß
also
so recht, wo ich dahin will.
Also wir können das ja mal von so ein, zwei Sachen aus betrachten. Die Sinnfrage stellt sich natürlich immer, wobei die natürlich auch einem Zeitgeist irgendwie unterliegt. Ne? Ja. Weil die hat man auch schon vor vielen Jahrzehnten, also auch schon vor mehr als 30 Jahren gestellt, und es gab immer mal irgendwelche Schwellen, die dann lange nicht überschritten wurden, und dann hat einer sich halt getraut und dann war halt die Frage, ja, braucht man das denn überhaupt und so. Und ich meine, irgendwann dachte man auch mal, man kann Geschwindigkeiten über 40 km/h nicht dauerhaft aushalten.
Ja, das stimmt.
Gesundheitlich, also das stimmt. Es ist alles, und dann wurde abgeraten, mit der Bahn zu fahren, ne? Und lieber aufs Pferd zu setzen. Also das unterliegt natürlich auch einem Zeitgeist. Aber die Sinnfrage, wie gesagt, da kann man eine Meinung zu haben, aber das können wir natürlich auch allgemeingültig nicht beantworten. Das muss jeder selber machen. Was aber natürlich ein Unterschied ist, oder was natürlich auch kurios ist, dass ein Niveau, wie es jetzt gerade herrscht, an Leistung und auch gerade in Kombination mit einem verhältnismäßigen geringen Gewicht, natürlich halt auch wieder andererseits Fahrelektronik notwendig macht. Also du brauchst das dann ja, um das überhaupt nutzen zu können. Weil ich sag jetzt mal, wenn du komplett ungefiltert 200 PS aus einem großvolumigen Motor in ein super leichtes Naked Bike steckst, wird das halt nicht so einfach sein, das auch auf die Straße bringen zu können. Ne? Geschweige denn irgendwie unfallfrei. Da reden wir jetzt noch gar nicht von, ob man das effizient auf die Straße bringt. Und natürlich brauchst du dann halt auch wiederum diese Regelsysteme, um das nutzbar zu machen, was natürlich einerseits wieder kurios ist, aber andererseits dann auch wieder dafür sorgt, dass die Nutzbarkeit trotzdem höher geworden ist. Und das ist halt auch so meine Erfahrung. Also wenn du auf 10, 20 Jahre alten Motorrädern sitzt, die damals sehr leistungsstark waren, macht man halt oft die Erfahrung, dass das wesentlich schwieriger zu beherrschen ist als jetzt bei modernen Motorrädern mit deutlich mehr Leistung zum Beispiel, ne? Weil halt einfach natürlich die Darreichung und die Abrufbarkeit natürlich halt auch einfach viel niederschwelliger und angenehmer ist, ne? Also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder ein 200 PS Motorrad problemlos bewegen kann in jeder Situation und so. Also auch da sollte man Vorsicht walten lassen und gerne auch ein bisschen Fahrerfahrung sammeln und so. Aber das ist halt heute sehr viel eher möglich als vor 20, 30 Jahren. Und das ist, denke ich, und da schlagen wir auch einen Bogen jetzt so zu der Gesamtkonklusio dieser Geschichte, die ich da gemacht habe, das empfand ich eigentlich als den größten Fortschritt neben diesen ganzen einzelnen Technologien, die ja alle für sich betrachtet interessant sind und teils auch spektakulär. Ist es halt einfach so, also durch die Bank weg waren jedes Mal bei all diesen Paarungen die modernen Varianten deutlich leichter und angenehmer und entspannter zu fahren und haben halt das, was sie an Potenzial dir so ermöglicht haben, einfach niederschwelliger verpackt, sage ich mal so. Ja. Und das ist, glaube ich, dann, das ist jetzt halt so ein Fortschrittsfaktor, den kann man halt schwer in Zahlen fassen. Das ist halt eher so ein Gesamtkonstrukt, also wie verschliffen, wie fein getuned und wie ausgereift so ein Gesamtkonzept halt ist. Aber das ist heute mit einigen Ausnahmen, es gibt natürlich auch Hersteller und Modelle, die sich auch, also gerade diese Wildheit sich so als Konzept rausgesucht haben. Und da gibt es auch heute natürlich noch Unterschiede, aber insgesamt würde ich sagen, dass das Potenzial, was so moderne, leistungsstarke Motorräder heute bieten, leichter zu nutzen ist oder zumindest nebenwirkungsfreier als früher. Was aber nicht der Tatsache entbehrt, dass es immer noch verantwortungsvolles Benutzen erfordert.
Ja.
Natürlich. Ne?
Was da für mich auch sehr stark reinspielt, ist, da werde ich jetzt die Kritik oder ich weiß nicht was auf mich ziehen, aber eigentlich schäme ich mich gar nicht mehr so, das zu sagen, aber ich bin mit Vergasern auch echt ein bisschen auf Kriegsfuß mittlerweile, einfach aufgrund der Erfahrungen mit meinen Motorrädern, die ich teilweise, an denen ich schon geschraubt habe und, ja. und für mich war einfach, weiß ich nicht, Vergaser ist für mich einfach was, ich, oder andersrum, ich bin unglaublich dankbar für Einspritzung mittlerweile, weil das ist ja auch so ein großes Ding, was sich in den letzten 30 Jahren getan hat, dass man irgendwann gemerkt hat, so, ich müsste jetzt in die Motorradkataloge reinschauen, aber irgendwann sind so diese letzten Vergaser-Motorräder einfach ausgestorben, so im Großserienbau. Und mittlerweile ist Einspritzung einfach was, was funktioniert und was ja auch die Grundlage für viele der schon besprochenen Sachen ist, also für ja. Traktionskontrolle, Fahrmodi und so weiter.
Aber wobei wir ja auch heute, also das sagen wir heute mit dem heutigen Kenntnisstand von Einspritzmotorrädern, die es ja nun auch schon viele Jahrzehnte gibt, und das war ja am Anfang auch nicht so. Also ich würde ja mal sagen, so die in den Zeiten, wo beide Technologien noch parallel existierten, war es ja oft so, dass die Vergasermotorräder ja sanfter ans Gas gingen und besser abgestimmt waren ja. und so. Also so frühe Einspritzsysteme waren ja auch nicht immer da so. Da war ja auch eine Lernkurve, die so gegangen
ist. Da war eine Lernkurve, ne? Aber ja. so wie du es siehst, Ferdi, sehe es halt genauso. Mit einem Vergasermotorrad bist du halt, hast du das früher vielleicht auf Meereshöhe abgestimmt, da warst du irgendwie am Bonett oben, dann liefst du nicht mehr gescheit zum Beispiel. Heute kannst du die
macht ganzen, das automatisch halt. Ne?
Genau, läuft automatisch. Mhm. Wir waren mit der GS auf 6000 da in Chile. Das Ding lief ganz normal. Du kannst die Traktionskontrolle und Tempomat und Schaltautomat drüber steuern. Also von dem her hat es extrem viele Vorteile. Und wir hatten, da fällt mir eine gute Geschichte nochmal ein, die wir mal mit PS gemacht haben. Einfach, wie viel Leistung braucht man auf der Landstraße? Da sind wir eigentlich bei dem Thema mit der Leistung. Mhm. Aber auch da haben wir zum Beispiel die Drosselklappenstellung gemessen, und zwar einmal die, die man oben am Gasgriff abruft und die dann unten eingestellt wird. Und da sieht man halt, dass es halt eine deutliche Diskrepanz da gibt. Also wenn ich oben mal 100% Gas gebe, also den Gasgriff ganz aufziehe, dann kommen unten vielleicht in manchen Situationen nur 30% an, also um die Drosselklappe zu öffnen.
Bei einem aktuellen Motorrad?
Beim aktuellen Motorrad. Wenn ja. man jetzt im niedrigen mhm. Gang fährt mit einer niedrigen Drehzahl und man gibt oben volle Last, dann wird unten nicht die Drosselklappe komplett aufgemacht. Und das waren auch früher jetzt zu den Vergasern zurückzukommen, irgendwelche Flachschiebervergaser. Wenn man da früher so gefahren ist, dann ist die Strömung komplett abgerissen und das Fahrzeug ist vielleicht ausgegangen oder gar nicht mehr richtig mhm. vorwärts gefahren. Ich denke an so eine ZXR, Doppel-R von früher, so eine 57er. Und da fand ich, ist die Entwicklung extrem nach vorne gegangen. Der René hat recht, am Anfang hatten sie Probleme mit harten Ansprechverhalten. Teilweise waren sie ja auch noch schon noch verbunden mit einem Zug, aber jetzt komplett alles elektronisch. Da kann man halt alle Abstimmungen einprogrammieren und das
funktioniert mittlerweile gut. Ich glaube, das ist das Ding. Also ich glaube, früher war es wesentlich schwieriger, so eine Einstellung zu finden, die für möglichst viele Fahrsituationen funktioniert. Und dann hattest du halt sowas wie Motorräder, die halt eher auf den oberen Leistungsbereich hin optimiert waren oder eher auf den niedrigen oder so. Aber du hattest halt immer so eine Kompromisssache, weil du konntest ja nicht on the fly beim Fahren das Verhältnis zwischen Benzin-Luft-Gemisch ändern. Ne? Und heute passiert das dann ja permanent. Und ich glaube, das ist halt der wesentliche Vorteil. Aber auch das hat ja eine Weile gedauert. Ne?
Ich glaube, es
Übergang der Technologien.
Ich glaube, es hängt einfach massiv auch davon ab, wann man in seinem Leben mit Motorrädern angefangen hat, sich zu beschäftigen. Und natürlich, wenn da jetzt viele lachen und
ja,
wissen genau, welche Handgriffe das sind. Mein Papa lacht da auch immer und sagt halt, er hat schon den Eindruck, dass es manchmal so eine verlorene Kunst irgendwann sein wird, dass da halt Joke und hier und
naja, sicher. Ich meine,
ja, gut, Joke kriege ich jetzt auch noch hin, aber
es gab ja auch früher Leute, die nichts anderes gemacht haben.
Ja.
Gerade so im Rennstreckenbereich, Rennsport und so weiter, da gab es ja dann echte Gurus da, die irgendwie, da ganz besonders feinfühlig in die Vergaser reingefingert haben und so. Ne? Klar, das ist natürlich schon irgendwie eine mechanische Kunst, ja. Aber ich finde, man kann trotzdem irgendwie sagen, die Zeiten sind ein bisschen vorbei. Du kannst dich ja immer noch damit beschäftigen, wenn du willst.
Ja, eben.
Und ich finde das jetzt nicht schlimm. Also ich kenne auch ein bisschen beide Welten. Also mein Motorradleben startete schon mit Einspritzungen. So, also ich habe nie ein Motorrad mit Vergasern besessen, aber ich habe ja mit alten Vespas angefangen.
Mhm.
Und die habe ich ja auch bis vor kurzem immer wieder habe ich welche besessen und die hatten natürlich alle Vergaser. Und also das Gehassel da, das kenne ich natürlich auch noch. Und ja, also ich finde, man muss sich nicht schämen zu sagen, ich würde mir auch kein Vergasermotorrad mehr kaufen, weil ich mir das auch nicht zutraue, jetzt aus dem Stand da irgendwie Vergaser immer super einzustellen. Klar, das könnte man sich alles aneignen, wenn man denn wollte. Aber die Frage ist halt, ob man denn will, ne? Und ob es noch so nötig ist. Wenn du es als Hobby suchst, klar, kannst du ja jederzeit irgendwie machen. Aber,
ich glaube, das ist so auch so ein bisschen wie, weißt du, ich kann jetzt auch sagen, ich kann noch einen Schalter fahren. Kann ich mir jetzt drüber freuen, aber wenn du irgendwann ein Elektroauto sowieso nur noch hast mit Automatik, ja, dann mein Gott, also was nützt es mir dann? Und bei der Einspritzung, mittlerweile ist es halt alternativlos, und aber gerade im Motorradfahrkreisen hast du ja immer noch so dieses,
ja,
vielleicht gut, besondere Technik-Skepsis.
Man muss sich selbst auch sagen, also die ist halt auch oft ein bisschen rückwärtsgewandt. Ne? Es gibt halt Teile der Community, das kennen wir ja alle da, wo Leute halt immer das Gestern heraufbeschwören und immer irgendwie sagen, früher war alles besser und ich kann sowieso viel besser bremsen und Gas dosieren als alle Elektronik so, ja.
Bis zur Vergaserattrappe übrigens, aber das ist so ein Thema, das will ich mit Johannes mal irgendwann. Das wollen wir mal besprechen.
Ja, gut, also jeder muss halt selber entscheiden, wie er das sieht, aber ich denke, die Vorteile liegen da auf der Hand und sind unbestreitbar.
Ja.
Werbung.
Entdecke jetzt FC Moto, deinen Online-Shop für Motorradbekleidung und Zubehör. Mit über 100 Top-Brands, über 200.000 Artikeln und unschlagbaren Preisen ist FC Moto die erste Adresse, um dich auf die Überholspur zu bringen. Egal ob Racing, Touring, Urban, Motocross oder Adventure. Bei FC Moto findest du genau das Richtige für dich und dein Bike. Jetzt online bestellen auf www.fc-moto.de. Jetzt hat man schon das Schalten gerade eben, weil das hätte ich jetzt auch noch hier mit einsortiert. Getriebe an sich jetzt nichts Neues so für mich. Die wesentliche Innovation, erstens der Quickshifter.
Mhm.
Da geht es mir auch so. Ich finde es cool, wenn ich ihn habe in einem Testmotorrad. Bei meinen eigenen Motorrädern habe ich es nicht und vermisse es auch nicht. Und was ja jetzt, René, da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, sind jetzt diese Automatikgetriebe so das Neueste, wo es mich auch, oder was mich nach wie vor überrascht, so wie viele Hersteller jetzt damit kommen. Und da ist man auch wieder automatisch in dieser Sinnfrage. Ich bin eine DCT Honda mal gefahren und fahre bald eine E-Clutch Honda, aber es ist auch wieder ein anderes Thema. Aber da würde ich jetzt auch wieder so dazu tendieren, ja, braucht man ja nicht, aber muss man auch wieder festhalten, ist halt auch wieder was vielleicht es manchen einfach angenehmer macht, die Fahrt und
die
Schwelle senkt.
Erstmal muss man ja sagen, streng genommen sind es ja keine Automatikgetriebe, sondern es sind ja mehrheitlich automatisierte Schaltgetriebe, außer jetzt bei dem DCT, von dem du gesprochen hast. Das ist ja bis heute das einzige Doppelkupplungsgetriebe im Motorradbereich. Also die Technik ist noch so relativ am Anfang. Ne? Das können wir jetzt gerade sehen, wie da einer nach dem anderen so nach vorne geht mit einem Angebot. Aber ich würde sagen, da sehen wir noch ein paar Jahre Entwicklung vor uns. Und jetzt sehe ich es noch, also die Systeme, die ich da kenne, um jetzt in diesem Test halt wieder anzukommen. Da geht es konkret um die Yamaha MT-07. Da hatte unsere Testmaschine das YAMT-Getriebe, das sogenannte, was halt so ein automatisiertes Schaltgetriebe ist. Gibt es optional bei der MT-07. Muss man nicht haben, aber unsere Testmaschine hatte das. Und das funktioniert schon deutlich besser, als man jetzt denken könnte, wenn man bedenkt, wie kurz es das erst gibt. Aber ich sehe es heute noch, und das ist, glaube ich, mit Sicherheit auch eine subjektive Frage, eher unter einem Komfortaspekt.
Mhm.
Genau wie jetzt beispielsweise die adaptive Geschwindigkeitsregelung. Ich sehe das halt sehr angenehm, wenn du viel im innerstädtischen Bereich mit dem Motorrad jetzt beispielsweise unterwegs sein solltest, ne? Dann kann das halt wirklich so eine ganz angenehme Entlastung sein. Aber ich sehe es noch nicht so als Technik für Fahrdynamiksteigerung. Ne? Aber das ist, glaube ich, halt auch so ein subjektives Ding. Und ich bin da jetzt auch noch nicht alle Systeme gefahren, die es gibt. Und viele sind da halt auch besser, als man denkt.
Mhm.
Aber ich denke, da haben wir noch ein bisschen Entwicklungsweg auf breiter Ebene vor uns.
Ja.
So meine Einschätzung.
Aber schon mal spannend finde ich, dass das jetzt, dass es sowas in der MT-07 angeboten wird und eben nicht nur in der
MT-10
oder im Top.
Genau, aber es kam ja, es fing ja schon irgendwie oben an, ne? Also BMW hat ja auch so ein System. Das gibt es ja bislang nur für die großen Boxer.
Ja.
Und da glaube ich auch nicht alle. KTM hat ein System, aber auch nur bei den großen Motoren.
Ja, deswegen war ich jetzt überrascht.
Und Yamaha hat mit der MT-09, glaube ich, angefangen. Und jetzt.
Eigentlich müsste man sagen, ne? FJR 1300 AS, das gab es vor.
Okay, also ein ganz anderes 2000. System.
Ja. Nee, das war damals auch mit Stellmotoren. Also
aber war das auch ein automatisiertes Schaltgetriebe?
Automatisch, genau, ja.
Ah, okay.
Das war, kam ja zu kurz nach Doppelkupplungsgetriebe von Honda. Also bei Doppelkupplungsgetriebe bin ich auch ein bisschen skeptisch aus meiner Sicht. 10 Kilo, relativ schwer. Der Vorteil, dass die Gangwechsel so ganz schnell sind, innerhalb von Bruchteilen von einer Sekunde, den brauche ich nicht unbedingt. Dafür habe ich halt viel Gewicht und die Kupplungsdosierung fand ich jetzt nicht so gut, weil sie relativ lang schleifen. Dann kam die Yamaha FJR 1300 AS damals. Die war auch von der Dosierbarkeit her aus meiner Sicht in engen Kehren nicht so perfekt. Also es gab einen langen Schleifpunkt. Also Wenden in den Alpen war wirklich eine Herausforderung. Und dann kam von den Herstellern nicht mehr viel. Und jetzt kommen aktuell die Systeme bei Yamaha, bei BMW, bei KTM. Wir hatten erst letztens aktuellen Test gemacht mit der neuen R1300 GS, mit dem ASA-System und mit der KTM 1390. Die unterscheiden sich nur, weil die KTM eine Recluse-Kupplung hat, während die BMW auch mit einem Schneckengetriebe die Kupplung mit dem Stellmotor betätigt. Und rein technisch gesehen für mich, also manchmal sind es nicht immer nur so die persönlichen Vorlieben, sondern nur die technische Umsetzbarkeit, hat mich halt eher begeistert. Das hatten wir auch schon bei deinem Testrennen gemacht, wie gut diese Ein- und Auskuppelvorgänge sind. Also es funktioniert bei der BMW nahezu perfekt. Also man kann aus dem Stand, wenn man alle Fahrhilfen rausmacht, Wheelies fahren, was jetzt kein Indiz für das besonders gut ist, aber ich will damit nur sagen, ich kann sie fast nicht abwürgen und trotzdem ist die Dosierbarkeit extrem gut gelungen, auch wenn ich dann aus einer hohen Geschwindigkeit in eine niedrige Runde fahre und es schaltet und ich mache einen engen Wendepunkt, da ist die Dosierbarkeit auch ziemlich gut, also rein technisch gesehen gut und die Systeme wiegen halt lang nicht so viel wie jetzt bei Honda das doppelte Kupplungsgetriebe. Also es geht da halt auch um die zwei Stellmotoren, also um ein bisschen was um die ein Kilo. Aber ob man es braucht, ist natürlich relativ.
Nur zwei, der Markt 2,8 bei Yamaha.
Bei Yamaha, ja.
Aber, Geschichte
bei,
drin,
aber bei BMW ist es und bei KTM ist es, meine ich,
noch leichter.
E-Clutch ist auch was mir persönlich nicht so getaugt hat mit dem langen Schleifpunkt. Aber die Systeme kommen und das Erstaunliche war ja, fand ich, bei Honda damals mit dem DCT, dass das auf dem Markt relativ weit verbreitet ist. Also die Ausstattungsquote bei Neukäufen war angeblich von Honda immer so bei um die 50%. Und das finde ich zwar hoch, aber daran erkennt man, dass die Nutzer das gern haben.
Aber das gibt's ja bei Honda in echt vielen Modellen mittlerweile. Genau. Und wahrscheinlich ist es bei einer Goldwing auch deutlich verbreiteter als jetzt bei einer
Afrika Twin?
Ah ja, stimmt.
Afrika Twin hat es, die Roller haben es.
Ja.
NC 57.
NC, ja. Auch dann weil die bin ich nämlich gefahren vor einem halben Jahr und das war so mein erster Kontakt mit DCT und das ist jetzt auch schon eine relativ, also gibt es ja schon lange, aber da war ich auch überrascht. Also Thorsten war ziemlich begeistert und ich habe oft Situationen gehabt, gerade am Stellview auch mit Wänden fürs Fotofahren. Das ist jetzt auch wieder eine spezielle Situation natürlich, aber mich hat es oft öfters irritiert, als dass es mich entlastet hat, muss ich sagen.
Aber das meine ich auch, das ist bei dem Doppelkupplungsgetriebe schlechter abgestimmt, wie auch immer. Also du hast einen längeren Übergang zwischen Schleifen und Einkuppeln. Und das ist bei der BMW und bei der aktuellen KTM deutlich besser. Also das ist ein ganz schmaler Bereich und trotzdem kann man sie nicht abwürgen. Also
und die Systeme sind da halt auch fahrdynamischer ausgelegt, so insgesamt, ne? Kann man, glaube ich, schon sagen. Also du siehst ja bei Honda schon an der Modellauswahl, die wir hier gerade aufgezählt haben.
Ja, ist eher touristisch.
Wie Honda das selber ja auch einordnet, ne? Ja. Also die so als Komfortmerkmal für touristisch orientierte Motorradfahrer. Und da macht es ja auch Sinn, weil also auch das, wenn das jetzt nicht so sportlich abgestimmt ist und diese Einkuppel-Auskuppel-Geschichte nicht ganz perfekt immer ist, was ja ein großer Vorteil dieses Systems ist, also die mechanische Geschmeidigkeit, mit der das arbeitet, die ist ja halt einfach unerreicht. Mhm. Ne? Das kriegst du halt mit keinem automatisierten Getriebe hin, wie sanft verschliffen da die Gänge miteinander sind. Ne? Und das ist dann halt schon wieder beeindruckend, aber auch eher halt unter Komfortaspekten sinnvoll, würde ich so sagen.
Ja, aber finde ich auf jeden Fall spannend, dass da gerade so im Bereich Motor jetzt, Motor ganz groß, aber dass da jetzt nicht so viel Entwicklung gerade statt, ja, wobei, stimmt auch nicht. Jetzt gerade mit so mit Ventilsteuerung und sowas, es gibt ja immer irgendwas, wo irgendwas weiterentwickelt wird, aber das Getriebe echt gerade so ein, dass ja, da einiges kommt.
Ja, ist jetzt so ein Ding gerade irgendwie. Ich meine, das Thema Quickshifter und so gibt es ja schon lange.
Ja.
Das ist, glaube ich, dann mittlerweile auch auserzählt. Also die haben ja auch, da zum Beispiel hat man, fand ich ja auch, einen sehr starken Entwicklungssprung mitbekommen. So. Also so diese frühen Quickshifter-Systeme, das kannst du gar nicht vergleichen mit heute irgendwie, ne?
Heute mit Überfunktion, also rauf
wie runter. Ja, genau, erstens das, dass es in beide Richtungen geht und halt auch der, also sowohl der Kraftaufwand und wie geschmeidig dann halt die Gänge gewechselt werden und wie passend die Zündung pausiert wird und so, das war am Anfang ja teilweise noch richtig grob. Mhm. So, ne? Und mit langen Zündaussetzern und
auch
viel
ein Thema,
Kraftaufwand
was
und
früher vielleicht aus dem Rennsport kam, aber ja, eigentlich gerade bei den Tourenmotorrädern super viel Sinn macht, also ja, auch total Erleichterung bringt. Ja. Ja. Also ein Quickshifter, da gibt es eigentlich aus meiner Sicht keine großen Nachteile zu.
Ja. Aber also, wiederholt sich eigentlich. Also beim ABS war es ja auch schon so, Traktionskontrolle, Quickshifter, irgendwie alles kommt erstmal oder oft kommt es aus dem Rennsport, oft kommt es erstmal eher grob. Ja. Wird dann trotzdem schon als Fortschritt wahrgenommen, aber bis es dann so wirklich richtig geschmeidig funktioniert und einen richtigen Mehrwert hat, oft dann auch gar nicht mehr viel wiegt. Also, ja.
Ja, gut, aber das ist ja wahrscheinlich bei nahezu allen Technologien so der übliche Zyklus, ne? Also.
Ja, ist jetzt, ja, vielleicht auch trivial, aber es ist mir jetzt gerade aufgefallen.
Ja, ja, man kann ja auch mal triviale Sachen benennen.
Um mal zu was ganz anderem zu kommen, das Thema Licht. Das schien mir auch so ein wenig unterm Radar zu fahren oder wie auch immer. Aber Licht hat sich auch dank LED, klar, ist auch wieder sowas, was erst so die höherpreisigen Motorräder hatten. Mittlerweile haben es sogar die 125er. Viel bessere Ausleuchtung, teilweise jetzt auch mit Kurvenlicht bei Tourenmotorrädern gerade. Und was noch ein anderer Aspekt ist, dass du damit oder dass die Designer damit natürlich nochmal ganz andere gestalterische Möglichkeiten haben. Also das ist auch spannend, finde ich. Auch mit Tagfahrlicht und so. Ich meine, das ist ja auch wieder, du siehst es bei den Autos, viele der Entwicklungen finden ja immer erst in der Autowelt statt und dann kommen es ein paar Jahre später beim Motorrad.
Also ich sehe es ja eher auch von der technischen Seite, jetzt privat brauche ich es auch nicht, das perfekteste Kurvenlicht mit adaptiven Einstellung vom Winkel, aber wir hatten da mal einen Lichttest gemacht mit dem Thomas Schmieder vor zwei, drei Jahren und dann haben wir halt auch die Bestandsmotorrad mit der SR500 mit H4-Licht über H7, dann mit LED und dann auch mit Kurvenfunktion, und am Ende war es rein technisch gesehen schon spannend, weil klar, Kurvenfahrt, wenn dann halt innen beleuchtet wird, ist super perfekt, während du mit dem anderen Fahrzeug vielleicht eher den Gegenverkehr blendest oder das Licht ist eigentlich normalerweise ja nur perfekt eingestellt, wenn du konstant geradeaus fährst. Aber wenn du halt bremst, taucht's ab. Oder wenn du beschleunigst, blendest du den Gegenverkehr. Alles so Effekte, die halt bei dem Test rauskamen. Und die Unterschiede waren enorm groß, rein technisch gesehen. Also für mich jetzt als spannende Geschichte. Ob ich es privat brauche, ist ein anderes Thema.
Ja, aber man kommt ja gar nicht mehr dran vorbei.
Ja.
Also ich habe mir letztes Jahr einen Roller gekauft und der hat von vorne bis hinten das sämtliche Lichttechnologie in LED.
Ein Roller?
Ein Roller, ja. Selbst da
keine
ist das
Vespa.
Jetzt gleicher Hersteller, aber anderes Modell.
Ah,
ja.
Der Gentleman genießt und schweigt.
Ja, vielleicht ist das ja demnächst nochmal ein Thema. Wir machen da gerade so eine Geschichte.
Ach so, ja, da fällt mir gerade noch ein, dass das Thema Licht ja zumindest auch eins ist, was du zumindest teilweise sogar nachrüsten kannst. Also sei es durch diese, ich glaube, vor ein, zwei Jahren kamen die, glaube ich, gab es von Philips, meine ich, diese in Form einer H4 oder genau. H7 Birne, so die du dann teilweise als LED nachrüsten konntest oder eben ganze Scheinwerfer. Also das ist auch ganz spannend, finde ich, dass bei den anderen Themen kann man jetzt schlecht an einem gebrauchten, ich meine gut, Fahrwerk kannst du verbessern, aber alles andere wird schwierig.
Ja, das sieht man ja auch total oft an Custom-Motorrädern, ne?
Ja.
Also wenn man noch welche findet, das ist auch nicht mehr so ein Riesentrend, aber das hat, glaube ich, dieser Technologie auch ganz schön nach vorne geholfen. Irgendwie, dass man in den letzten 10 Jahren ja eigentlich auf jedem Custom-Umbau-Motorrad immer irgend so einen funky LED-Scheinwerfer vorne gesehen hat.
Bis zu dem, dass du einen Rundscheinwerfer hast mit LED oder einfach ein LED, was die Rundscheinwerferoptik mimt. Das ist ja auch.
Aber wahrscheinlich ist es ja gerade da so populär, weil du da ja dann, wie du schon gesagt hast, viel mehr gestalterische Freiheiten hast, weil du halt einfach nicht mehr so viel Bauraum brauchst. Ne?
Ja.
Also du brauchst ja dann nicht mehr so riesige Scheinwerfer oder wir erinnern uns ja alle noch so an die 70er, 80er Jahre Blinkergehäuse an Motorrädern, die halt so faustgroß waren. Ne?
Von Honda.
Ja, zum unter anderem.
Die Blinker an allen Motorrädern verbaut.
Und du der gleiche Blinker. Quasi ein Vielfaches der Lichtausbeute auf so ein paar Zentimetern.
Ja, so halt Centgröße.
Ja, genau.
Ja, nee, ist spannend, finde ich auch. Aber ja, wie gesagt, wird oftmals vergessen, so zu erwähnen, aber auch sehr viel Innovation. Das Thema Reifen hatten wir ja auch im Vorgespräch schon gesagt, da wollen wir uns eigentlich gar nicht groß aufhalten, weil Carsten, du warst auch dabei, wir hatten diesen, ich weiß jetzt gerade die Folgennummer nicht, aber wir haben schon einen eigenen Podcast zum Reifentest gemacht. Nur so viel oder möchtest du es sagen?
Ja, die Entwicklung geht da irgendwo immer ein bisschen weiter, aber man ist an so einem Limit angekommen, jetzt sage ich mal nicht im Rennsport, aber vielleicht so im Alltag und natürlich operieren sie mit immer mehr Gummimischungen rum, mit bis zu 5 Laufstreifen am Hinterreifen, aber es geht halt um Nass-Performance, um Einsatz bei kalten und warmen Temperaturen, so das sind eigentlich so die Aufgaben, aber da hat sich in den letzten Jahren immer wieder was in Nuancen getan, aber vor 10, 15 Jahren waren die Sprünge größer, da gab es halt 1, 2 Reifen, die sich vielleicht abgehoben haben im positiven Sinne bei Nässe und mittlerweile sind sie alle auf einem sehr hohen Niveau und da geht es eher um Charakter. Mhm. Also man hat auch in einem Segment eher Charaktereigenschaften von dem Reifen, aber man kann nicht sagen, dass die gut oder schlecht sind. Man muss sich nur halt den richtigen Reifen für seinen Fahrstil raussuchen.
Ja, ich hatte noch den Punkt notiert, René, die Preisentwicklung inflationsbereinigt.
Ja.
Das hat jetzt nichts mit Technik zu tun, aber wir reden ja über, was hat sich in 30 Jahren getan.
Ja, das ist auch ein interessantes Thema und man kann sich natürlich denken, die Preise sind auch sehr auseinandergedriftet. Wobei es da dann wirklich mal interessant ist, das Ganze, also die Inflation rauszurechnen. Und das ergibt dann mitunter ein anderes Bild, weil subjektiv würden wir natürlich ja alle irgendwie sagen, ja, es wird halt einfach immer nur teurer und halt auch auf einem massiven Level. Aber wie gesagt, das kann auch anders aussehen. Also in der Geschichte war es so, dass wir sogar 2 Motorräder hatten, die inflationsbereinigt eigentlich günstiger geworden sind. Also einmal ganz knapp. Die
um einen Zwanni, oder was?
Ja, genau. Die Yamaha MT-07. Da hat das 2016er Modell in dem Fall mit ABS 6.395 Euro gekostet und die aktuelle dann 8.590 und da sind nur 20 Euro Aufschlag sozusagen in 10 Jahren, was ja auch ganz okay ist. Wenn man sich dann die beiden Hondas anguckt, das ist dann schon ein bisschen signifikanter. Die 2007er CBR 600 Doppel-R hat 10.790 Euro gekostet, alles immer ohne Nebenkosten. Und die aktuelle Variante 12.610 Euro. Gut, das ist jetzt natürlich nochmal erstmal ein Stückchen mehr, aber inflationsbereinigt sind das tatsächlich fast oder um die 3.000 Euro weniger. Mhm. Und also da kann man mal sehen, der subjektive Eindruck und der objektive müssen nicht immer sich überdecken. Ja. Ne? Aber da gibt es natürlich viele Beispiele für. Also das kann man jetzt nicht so allgemein sagen. Und zum Beispiel die Speed Triple, da ist es jetzt halt wieder anders. Also da hat sich eigentlich nur die Währung geändert und der Preis ist fast gleich geblieben. Also wir haben zweimal 19.000 und ein bisschen. Aber inflationsbereinigt ist dann auch die neue über 3.300 Euro teurer geworden. Aber ja, einfach mal so eine interessante Randnotiz. Teilweise kriegt man sogar mehr fürs Geld.
Um jetzt mal auch so einen Strich drunter zu machen, wir haben jetzt schon ein paar Modelle oder ein paar Motorräder genannt. Was ich finde, auch ganz gute Beispiele sind für so eine ständige Weiterentwicklung, ist so eine Honda Fireblade, die wir ja auch schon im Podcast hatten und im Heft auch schon zigfach.
Also über 30 Jahre, ja. Das kann man schon sagen, ja.
Ja, ja, dann passt ja zum.
Ja, passt es zur Geschichte.
Passt ja zur Geschichte. Ja, nee, und die, genau, und die GS, wenn du, selbst wenn du es nur auf die Vierventiler GS beziehst, kam auch 94, also jetzt auch schon knapp über 30 Jahre. Und ich glaube auch, das sind so Motorräder, da merkst du wahrscheinlich von Generation zu Generation mal mehr oder weniger große Unterschiede, aber nie so riesige Sprünge. Aber wenn du mal eine Generation auslässt oder gar zwei, dann sind es halt, dann geht das schon deutlich auseinander und gleichzeitig hast du ja oft immer noch so den gleichen Charakter. Also bei der Fireblade würde ich es jetzt nicht beschwören wollen, bei der GS die ist es definitiv so, also dass...
Die Fireblade ist tatsächlich ein interessantes Beispiel, weil die, würde ich sagen, hat ihren Charakter sehr gewandelt.
Ja, das ja, hatte ich noch im Kopf, dass da schon die ein oder andere...
Ja, die hängt ja, also ohne da jetzt zu nerdhaft abzudriften, aber die hängt ja sehr mit einem Namen zusammen. Es gab ja diesen berühmten Honda-Entwickler.
Baba, ja, ja.
Tadao Baba hieß er, glaube ich, ne? Tadao, Tada, irgendwie so.
Aber da können wir wirklich ganz schamlos auf unseren Podcast mit Ralf Schneider unter anderem verweisen.
Ja, der kennt sich aus. Der kennt sich da aus, ja.
Ja. Ich habe aber auch zwei Gegenbeispiele mitgebracht für, es klingt jetzt so negativ, aber ich... Egal, eher überschaubare Unterschiede. Also für mich ist die Suzuki SV650 so ein gutes Beispiel einfach, weil die 1999 erstmals kam. Klar, wir hatten die Unterbrechung von 2009 bis 2016, da gab es dann die Gladius und so weiter. Mhm. Aber auch die hat auch alles mitgemacht. Die hatte am Anfang noch einen Vergaser und noch kein ABS. Später hatte sie dann Einspritzung, dann hatte sie mal ein ABS auch und so weiter. Ist aber auch im Kern.
Ja, sonst hat sich nicht viel
immer
geändert,
noch so.
Ja. Also Design und so, aber der Motor, der Kernmotor ist derselbe, wurde halt an verschiedene Abgasnormen angepasst. Aber das ist, ja, das ist halt immer auch noch derselbe Motor. Der hat auch ziemlich ähnlichen Output. Also ich glaube, die hat nie über die Jahre signifikant mehr Leistung oder sowas bekommen.
Aber auch nicht mehr Gewicht oder auch nicht viel mehr. Also ist immer ähnliche technische Eckdaten gehabt. Ja.
Genau. Und also jetzt, wir brauchen ja gar nicht so weit zu schauen, in unserer Geschichte, die beiden 600er CBR-Hondas, da ist ja auch wenig Unterschied. Ne? Die eine hat ein bisschen Fahrelektronik und so, aber das sind im Kern ja auch nahezu identische Motorräder.
Es ist ja auch immer sehr, sehr, sehr segmentabhängig. Also gerade jetzt im Bereich Supersportler, Tourer,
Reise-Enduros.
Die ja eher so die Technologieträger heute eher sind, da tut sich natürlich sehr viel und das krasse Gegenbeispiel sind dann ja eher Cruiser oder halt Retro-Bikes, wo da ja eher noch, ja, wo es ja eher noch vielleicht als Vorteil gewertet wird, wenn du gewisse Sachen nicht drin hast und die Vergaserattrappe drin hast.
Genau, also oft ist ja dann die Konstanz auch nur eine vermeintliche, in manchen Fällen kurioserweise.
Das auch.
Ja, da wird ja auf älter getan, als man dann wirklich ist. Ganz gerne.
Was ich euch, wenn wir jetzt nichts vergessen haben, was ich euch noch zum Abschluss fragen wollte, also neuer ist ja objektiv immer besser oder meistens besser, aber heißt ja auch nicht immer mehr Fahrspaß. Gibt es für euch jetzt so auf dem Gebrauchtmarkt, sage ich mal, oder in den letzten 30 Jahren, gibt es für euch Modelljahre, gibt es für euch Motorräder, die für euch so einen Sweet Spot treffen, modern genug sind?
Ja, also ich müsste jetzt nochmal nachdenken über konkrete Modelle, aber ich würde jetzt mal grundsätzlich sagen, also alles, was, wenn ich jetzt privat mir noch ein Motorrad kaufen würde, würde ich sagen, es kommt erstmal alles in Frage, also was eine Einspritzung hat und ein ABS. Und damit schließt du ja schon eine gewisse Klammer, was so die Baujahre angeht.
Ja.
Da gibt es ja viel, aber also davor würde ich wahrscheinlich, außer bei extremer Liebhaberei, wahrscheinlich auch nicht mehr gehen, also wenn es zum Fahren sein muss. Und ich denke mal so, da fällt ja eigentlich nahezu alles der letzten 10 Jahre drunter.
Ja.
So, und da waren ja dann auch schon ABS-Systeme sehr ausgereift. Traktionskontrolle und sowas ist dann halt nice Add-on, wenn es da ist, aber wäre für mich jetzt nicht kriegsentscheidend. Mhm. Aber halt schon, ja, Einspritzung und ABS, das allein schon, also das eine aus Alltagspraktikabilitätsgründen und das andere aus Sicherheitsgründen, mhm. das wären so die Sachen, die für mich den Rahmen vorgeben würden.
Ja, mir geht's ähnlich. Also ich denke auch so ein Fahrzeug aus den letzten 10 Jahren, wenn ich es jetzt performancegetrieben sehe und ein bisschen auch mehr Rennstreckeneinsatz sehe, dann finde ich auch so eine aktuelle S1000 oder M1000 geil, also mit Shiftcam-Motor und mit einer wirklich ja, sehr aber, gut.
Aber, also ich glaube, da kannst du auch bedenkenlos auch die ersten kaufen, oder? Also so eine S1000 Doppel-R zum Beispiel, das war ja schon ein Knaller, als die rauskam und die hatte war ja schon, auch schon genau, viel an.
Ich sage ja, rein Performance getrieben, natürlich war die schon sehr gut, aber jetzt, sag mal, die neueste Generation mit dem Shiftcam-Motor nochmal ein bisschen mehr Leistung und
ja, klar.
Mit Traktionskontrolle noch ein bisschen cooler mit der Slide-Control. Das ist alles ein bisschen Wahnsinn, ein bisschen abgedreht, aber ich war auch am Anfang skeptisch, aber man kann es dann doch irgendwie erfahren. Also die hat einen Lenkwinkelsensor dran und wenn das Heck leicht ausbricht, dann regelt die das ein. Also das sind so Features, die man natürlich im Alltag überhaupt nicht braucht, aber ich sehe es einfach rein technisch gesehen, macht mich das an, während mich jetzt da mal Kurvenlicht und Hillhold oder Zentralverriegelung und so oder hier wie bei der Mandello irgendwelche Flügel, die elektronisch rausfahren, sowas brauche ich nicht. Ja,
die haben wir total vergessen und Hillhold Assistent auch.
Ja,
die berühmten Flügel bei April.
Ja, also, aber ansonsten, sag mal so um die 10 Jahre, würde ich auch sagen. Ja. Ja, okay. Mit Beginn von Kurven-ABS und ja.
Ja, René, ich würde mich deiner groben Einschätzung auch anschließen, also Einspritzung und ABS ist für mich auch, ja, ist für mich auch ein Muss, mehr oder weniger, außer in Ausnahmen. Und ich würde auch schon sagen, Traktionskontrolle so als Backup, ja, warum nicht, wenn es dabei ist, genauso wie ein elektronisches Fahrwerk, wäre jetzt aber auch kein Muss.
Ja, ich würde vielleicht noch, fällt mir gerade noch ein, also auch aus Wartungsfreundlichkeit und Schraubergründen gegebenenfalls vielleicht auch noch sogar eine Luftkühlung in den Raum werfen, wobei das dann schon die Kandidaten deutlich einschränkt. Da gibt es dann schon nicht mehr so viel, die das alles haben. Aber ich denke zum Beispiel an eine 1100er Monster oder so. Die gab es schon mit ABS und zum Schluss sogar mit Traktionskontrolle und Einspritzung sowieso, aber noch mit einem luftgekühlten Motor. Ist aber, glaube ich, ein bisschen älter als 10 Jahre. Ist schon, sind wir schon eher bei 15 Jahren.
Ja, ich bin so, auch bei rund 15 Jahren, habe ich mir jetzt mal so.
Ja.
Ja. Ist ja auch oft eine Geldfrage, ist ja auch ganz klar. Aber,
klar. Ja.
Ja. Okay. Hillhold. Was haben wir noch vergessen?
Prominent. Start-Stopp-Automatik.
Ja, vielleicht.
Connectivity.
Oh ja, das.
Connectivity. Ja.
Connectivity. Ja, stimmt, das habe ich tatsächlich vergessen.
Ja, also das wird ja generell auch gerne mal ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
Erstmal also, eigentlich das Thema Cockpit so mit, ja, mit rein verpacken können. Ja. Wo es ja heutzutage auch eher das Rundinstrument dann als schon wieder als super schön empfunden wird und übersichtlich, und früher war es halt einfach der Standard, ja.
Ja, ja, klar, das ist jetzt halt so ein Nostalgie-Ding, ja, fast schon, ne?
Genau.
Aber ist ja auch ähnlich wie bei Autos, ne? Also da gibt es ja diese Nostalgie fürs Gestrige, fürs Mechanische ja auch sehr ausgeprägt. Und ja, Connectivity ist halt so eine Sache, ne? Also da haben wir ja auch intern schon oft das Thema gehabt, dass decken wir ja auch selten so richtig dolle mit ab irgendwie. Also gab es, glaube ich, auch schon mal irgendwie 1-2 Special-Geschichten, wo das mal ein bisschen näher beleuchtet wurde. Aber da im Rahmen von so einem normalen Test befassen wir uns jetzt auch nicht umgehend damit. Also es ist halt ein Testkriterium und es gibt halt Punkte und so, ne? Und vielleicht auch mal Bluetooth mit dem Dings verbinden und so, aber so richtig da tief steigen wir da auch selten ins Thema. Aber
da
das ist ja halt,
Menüführung und sowas dann oft, oder?
Ja, genau. Ja, also
Bedienung, Bedienbarkeit.
Genau, weil da merkst du natürlich schon, manche Hersteller sparen dann einfach so ganz altmodisch an Knöpfen und das leidet dann gerne mal darunter, ne? Die Bedienung von solchen komplett bildschirmbasierten Systemen. Aber das ist halt auch eine extrem heterogene Landschaft, habe ich immer so den Eindruck, dieses ganze Connectivity-Thema, weil ganz viele, also da gibt es ganz viele verschiedene Systeme. Viele Hersteller setzen dann halt auf irgendwelche eigenen Apps, damit du das nutzen kannst, andere wiederum nicht. Dann haben sie halt sehr unterschiedliche Bildschirmflächen. Dann gibt es manche, die ein Navigationssystem integrieren oder nicht. Dann werden Audiofunktionen integriert. Die kannst du dann auch wieder nur nutzen, wenn du einen Helm hast, der irgendwie so eine Lautsprechergeschichte innen drin hat. Und die musst du dann mit Bluetooth auch verbinden können. Also es ist irgendwie ein sehr unübersichtliches Feld. Und das ist zwar sehr üblich alles heutzutage in verschiedenem Umfang, aber ich glaube tatsächlich, also ist so mein Eindruck, dass das wirklich so eine Sache ist, die sehr wenige Leute wirklich tangiert. Also ich weiß nicht, ob das für so viele Leute so relevant ist und dass die da so dolle einsteigen in solche Themen.
Da bin ich auch eher der Vergaser oder Landkartentyp, also Connectivity brauche ich jetzt nicht, also Navigation, ja. Selbst da geht es schon mit Landkarte gut, aber Musik hören und Anrufe oder entgangene Anrufe zu sehen, also das kann ich dann auch nach dem Fahren auf dem Handy anschauen.
Ja, also dieses Navigationsthema finde ich da eigentlich noch am interessantesten irgendwie, aber auch das ist halt, da muss ich sagen, also gerade wenn das über so eine App läuft, die du dann auch zwangsweise brauchst, sind meine Erfahrungen da meistens irgendwie nicht so gut.
Meine also, auch nicht, aber das habe ich auch schon.
Da gibt es gerne mal Verbindungsprobleme oder ich kann mich erinnern, also wir hatten ja mal die besagte Ducati Multistrada V4 als Dauertester. Die hatte so ein System, da konntest du, wenn du dir dann zwei Apps runtergeladen hast von Ducati, konnte man dann quasi über das Anzeigeinstrument vom Motorrad halt so eine richtig große Kartennavigation nutzen, was eigentlich gut aussah. Ne? Aber das hat halt erstens von der Verbindung ganz, ganz oft nicht funktioniert oder ist abgerissen. Und das hat halt sowohl den Akku von dem Telefon komplett leer gefressen in Rekordzeit. Und ich weiß noch, mein Telefon hat sich ein, zweimal abgeschaltet, weil das so heiß wurde durch diesen Betrieb, dass es halt eigentlich auch unpraktikabel war.
Und nicht an der Schweizer Grenze vorbeifahren, oder?
Ja, genau.
War das etwa kein belüftetes Handyfach wie bei der K1600 GTL?
Doch, ich glaube, das wurde im Rahmen des Dauertests, war das so ein Rückruf oder nicht Rückruf, also irgendwann wurde das, glaube ich, ausgetauscht im Rahmen von Modellpflege und dann hat das so einen kleinen Lüfter gekriegt. Aber ich kann mich halt wirklich erinnern, also das hat das Handy halt wirklich fertig gemacht. Also das hat so dolle das Telefon strapaziert, dass es dann irgendwann die Segel gestrichen hat. Ja, und das ist ja dann am Ende auch irgendwie mehr nervig, als dass es einen Nutzen hat. Und solche oder ähnliche Erfahrungen gibt es da ja häufiger mal. Ne? Und manche Hersteller integrieren ja wirklich ein vollwertiges Navi einfach in ihre Telematik, ohne jetzt irgendein Handy oder so. Und das funktioniert dann zum Beispiel meist schon deutlich besser. Ne, auch wenn es natürlich deutlich teurer ist, aber ja, ist halt ein großes, unübersichtliches Feld und ich glaube, dadurch, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, wie er das umsetzt, ist es dann auch schwer, da irgendwie so allgemeingültige Urteile zu fällen. Ne?
Ja.
Aber wie gesagt, wir haben auch, also bis heute behandeln wir das jetzt nicht schwerpunktmäßig.
Das ist, glaube ich, auch unsere Testmotorrad-Problematik, wenn man natürlich sein eigenes Motorrad hat mit dem System, dann geht man damit ja auch anders um. Aber mein Eindruck ist auch, dass das jetzt nicht so viel nicht so wichtig ist.
Ja,
aber
ja, das glaube ich auch.
Ja. Aber gut, haben wir das auch nochmal erwähnt. Vielleicht haben wir auch noch was vergessen, aber ich glaube, wir haben jetzt schon ganz gut, sind jetzt schon ganz gut durch alle Themen so durchgeritten.
Ja.
Wenn ihr die Geschichte verpasst habt, also Renés Geschichte, in Motorrad 1 2026 könnt ihr das nochmal nachlesen. Oder wenn ihr Motorrad Plus User seid, dann würde ich jetzt in den Beitrag zu dieser Folge auch nochmal das PDF reinstellen.
Ja, klar.
Und zur letzten Frage oder zur vorletzten Frage, so was denn eure Präferenzen sind, so was so Technologien, Innovationen angeht. Da würde mich auch eure Meinung interessieren und schreibt uns doch einfach in die Kommentare oder eine Mail an podcast@motorradonline.de. Vielen Dank fürs Zuhören dieses Zweiteilers und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.